grüße euch alle wie immer ganz herzlich. Freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Bin gut nach hier gekommen, trotz Sorgen einiger Leute. Ja, wir haben heute den vierten Teil unserer Geschichte von den verlorenen Söhnen. Und ich lese dazu Lukas 15, die Verse 20 bis 24. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen mit ihm. Er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zum Vater: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm die Schuhe an und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es gibt im Leben immer wieder Ereignisse, da weiß man, dass man irgendwie unmöglich ist. Mal so ein einfaches Beispiel. Also wenn ich mich am Sonntag für einen Gottesdienst fertig mache und meine, dass ich endlich die richtigen Klamotten angezogen habe und dann sehe, wie meine Frau die Augen verdreht, dann weiß ich, irgendwas ist mal wieder unmöglich. Ja, oder wenn die beste Ehefrau der Welt mal wieder ganz liebe Kommentare in meine Richtung schickt, irgendwo habe ich mich unmöglich verhalten. Können wir uns vorstellen, dass Gott sich unmöglich verhält? Bestimmt nicht, ne? Oder doch? Also, in der Geschichte, die Jesus von den verlorenen Söhnen erzählt, stellt er uns einen Vater vor, der sich unmöglich gegenüber den damaligen Gepflogenheiten, Sitten und Regeln verhält. Und dieses Verhalten, will uns Jesus deutlich machen, ist Gottes Verhalten. Zu Hause sein, der unmögliche Vater. Jede Menge Gedanken dazu, aber vorher noch etwas zur Klärung, für die, die vielleicht die anderen Teile noch nicht mitgekriegt haben. Also Jesus erzählt nicht aus dem Leben einer Großstadtfamilie im 21. Jahrhundert, sondern es geht hier um eine Bauernfamilie in Israel aus dem 1. Jahrhundert. Da gibt es nur eine einzige Notwendigkeit, die aus Selbsterhaltungsgründen lebenswichtig ist und die auch in den alttestamentlichen Stellen zum Ausdruck kommt. Man muss zusammenbleiben. Ein Hof, der dauernd geteilt wird, ernährt zum Schluss niemanden. Und es war eine unerhörte Verletzung der Lebens- und Solidargemeinschaft, ein beleidigender Bruch, wenn jemand sich auszahlen ließ und sagte: Ich will weggehen. Wir können uns das gar nicht schlimm genug vorstellen. Und damit entzog man sich gegenseitig die Lebensgrundlage und kündigte die Lebensgemeinschaft aus. Das griechische Wort, das mit Güter übersetzt ist, kann sowohl Lebens- als auch Lebensunterhalt, also Güter, bedeuten. Ja, Jesus arbeitet klar heraus, worum es hier geht. Die Katastrophe beginnt mit der Forderung: Gib mir! Und nicht erst bei den Schweinen. Wir sehen ja auch hier eine Kettenreaktion. Das unverschämte Gib mir und das Teilen des Vaters zeigt den Bruch zwischen Vater und Sohn, zwischen Bruder und Bruder auf. Und deshalb lässt der Vollzug der Trennung nicht auf sich warten. Die Gemeinschaft ist zerbrochen, man lebt in gespannten Verhältnissen. Und wer sich so von seiner Familie trennte, wie der jüngere Sohn das gemacht hat, der war nach der damaligen Sitte verloren für die Volksgemeinschaft und gestorben für die Familie. Es gab kein Zurück mehr in die alte Stellung. Nur die Beschäftigung als Tagelöhner blieb als Ausweg, um wenigstens einen Teil des Vermögens wieder abzuarbeiten. Der Zustand des Sohnes war Tod für die Familie, verloren für die Gemeinschaft. Und jetzt kommt's. Das Erste. Auf wen wartest du, Vater? Es wird hier sehr betont, dass der Vater den heimkommenden Sohn schon von Weitem sah. Man sieht niemanden vom Weitem, wenn man beschäftigt ist. Es kann nur daran gelegen haben, dass der Vater auf den Sohn gewartet hat. Ja, meine Güte, hat denn der Vater nichts Besseres zu tun, als seine Zeit mit Warten zu verschwenden? Unmöglich. Wartet er tatsächlich auf einen Kerl, der ihn auf mieseste und schäbigste Weise behandelt hat? Und Jesus sagt, Gott hat wirklich nichts Besseres zu tun. Glauben wir nicht, dass wir uns bei Gott erst mühsam in Erinnerung bringen müssen, wenn es uns mal einfällt. Er wartet auf uns. Verdient hätten wir es schon, dass er uns aus dem Gedächtnis streichen würde und seine kostbaren Gedanken an anderen zuwenden würde. Und genau das ist ja das Wunder des Evangeliums. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns gilt, gestorben ist gestorben, tot ist tot, weg vom Fenster, alles erledigt. Was will der oder die eigentlich noch? Unser Scharfblick sieht immer nur den Dreck, die große Schuld, die bitteren Enttäuschungen der Vergangenheit, das hinterlistige Verhalten, die verkommene Art. Und Gottes Scharfblick dringt durch den Dreck hindurch und sieht in dieser halb verhungerten und dahin taumelnden Gestalt, die wohl kaum wiederzuerkennen ist, nur eins: Mein Sohn, mein Sohn. Wenn wir kommen, sieht der Vater uns in dem Sohn Jesus Christus, an dem er wohlgefallen hat. Das ist der Scharfblick der Liebe Gottes. Er schaut uns nicht schief an, auch nicht bitter oder vorwurfsvoll. Das ist gegen die Gepflogenheit, gegen die Sitte und Moral, damals wie heute. Hätten wir uns das gedacht? Der Zweite. Wohin rennst du, Vater? Also, die ganze Sache ist peinlich und lächerlich, also unmöglich. Wie kann ein Mann sich so vergessen und so die Selbstbeherrschung verlieren? In unserem Kulturkreis gilt es ja als eine Tugend, flink zu sein. Im Orient war das ganz anders. Ein Orientale lief nie schnell, auch wenn er das eilig hatte. Das war unter seiner Würde. Schon von der Kleidung her wäre das ja unmöglich gewesen. Das wehende, weite, lange Gewand, das man damals trug, hätte sich gar nicht dazu geeignet und hätte nur lächerlich ausgesehen. Und stellt euch vor, und dann tritt man noch in den Saum, ne, und macht dann noch so ein... So soll Gott sein? Macht er sich nicht unmöglich, indem er uns so einfach entgegenkommt und uns annimmt? Verliert er nicht alle Autorität durch die Art, in der uns in Jesus begegnet und am Kreuz den Verbrechertod stirbt? Was kann aus Nazareth denn überhaupt Gutes kommen? Oder ein Gescheiterter, ein Gehängter, was kann der schon bewirken? Macht er seine Begnadigung nicht zum billigen Ramsch? Der Vater kommt allem zuvor, was der Sohn vorhat und machen und sagen wollte. Und das ist der springende Punkt im ganzen Evangelium. Bei Gott geht es weder um Würde noch um Vorleistung, sondern um Annahme und Rettung. Gott hat es eilig mit uns. Mein Sohn kommt. Der Dritte. Wen küsst du da, Vater? Also muss man sie mal reinziehen. Der fällt dem nach Schwein stinkenden Sohn um den ungewaschenen Hals. Er lässt sich nicht von seiner empfindlichen Nase leiten, sondern von seinem Erbarmen. Nee, er will den Sohn. Er will ihn, sei er noch so schmutzig. Das Erste heißt nicht, wasch dich, beweis dich, sondern du bist mein. Unmöglich, unmöglich. Nee, er hat es eilig, den Sohn zu küssen. Er küsst ihn mitten in sein schmutziges Gesicht hinein. Ja, Mai, muss der Sohn denn nicht erstmal ein Schuldbekenntnis ablegen? Erst Besserung geloben? Eine Wiedergutmachung anbieten? Ist das Verhalten nicht ein bisschen vorschnell? Ja, das ist ja nicht nur vorschnell, sondern das ist unmöglich. Verhalten des Vaters. So nicht müsste man in diese Szene hineinrufen. Ach Leute, es geht hier gar nicht um Emotion. Es geht hier um die orientalische Sitte der Wiederaufnahme als vollberechtigten Sohn. Mein Sohn ist da. Nee, und was Jesus hier erzählt, passiert in seiner Lebens- und Leidensgeschichte anschaulich und fassbar für uns. In Jesus hat Gott zuvorkommend für uns gehandelt, längst bevor wir etwas Gescheites oder auch nur gut Gemeintes tun konnten. Das Kreuz Jesu ist Gottes Kuss mitten in unser dreckiges Gesicht. Das Vierte. Warum lässt du ihn nicht ausreden, Vater? Nee, der Sohn hat sein Nachhausekommen ganz genau geplant. Er wusste genau, was für eine Entschuldigung man von ihm wartete. Ein Schuldbekenntnis, eine Absage an die Sohnschaft und ein Angebot zur begrenzten Wiedergutmachung. Aber der Empfang übertrifft alles. Der Sohn schafft gar nicht, sein Sprüchlein aufzusagen. Der Vater kommt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Damit nimmt er ihn als Sohn an. Und jetzt kommt der Sohn dazu, sein Verslein aufzusagen. Aber er kann gar nicht alles vorbringen, was er sich vorgenommen hat. Gut, das Schuldbekenntnis kommt noch raus. Dann schafft er auch noch auf den Verzicht auf die Sohnschaft. Für die begrenzte Wiedergutmachung ist kein Raum mehr. Die könnte er auch. Der Vater hört ihn nicht bis zum Ende an. Er hat bestimmt auch den Anfang nicht gehört. Es gibt alte Bibelhandschriften, in denen die fehlende Stelle mit der Wiedergutmachung wieder eingefügt wurde von Abschreibern. Die ärgerten sich wohl über den unmöglichen Vater, dass er den Sohn sein Bekenntnis ganz gründlich und vollständig hat sagen lassen. Aber die Unvollständigkeit dieser Rede macht gerade so greifbar, wie eilig es Gott hat, die Sache mit uns wieder in Ordnung zu bringen. Gott lässt sich keine Zeit. Es geht ihm um schnelle Hilfe. Mein Sohn nach Hause gekommen. Das Fünfte. Was soll die Kleidung, Vater? Unser Text zeigt uns, dass Gott trotz seiner Eile grundsolide handelt. Der Bruch und Riss zwischen uns und ihm wird nicht oberflächlich mit heißer Nadel gestrickt, sondern hier wird dreifach genäht. Dreifach genäht. Haltbar auf Dauer. Ne? Und das ist doch ein Skandal, was der Vater macht. Er nimmt den Verkommenen als vollberechtigten Sohn wieder auf. Und damit das auch alle mitbekommen, kommen drei Dinge vor allen Leuten dazu. Das Kleid, der Ring und die Schuhe. Ja, vom Urtext her steht hier nicht das beste Kleid, sondern hier steht das erste Kleid. Sehr wahrscheinlich, weil wir uns das nicht vorstellen können, was das erste Kleid ist, ne, haben die dann das beste Kleid gemacht. Was ist das beste Kleid? Also, wenn die Jungs in das Erwachsenenalter damals kamen, so ab 12, 13, bekam er die offizielle Sohnestracht, das erste Kleid, ein feierliches Kleidungsstück, das ihn als den Sohn des Vaters unter allen Personen auszeichnete. Man trug dieses Gewand nicht täglich, sondern nur bei feierlichen Anlässen. Jeder konnte den Sohn untrüglich erkennen, im Gegensatz zu den Dienern, Sklaven und Tagelöhnern. Der junge Mann hatte nach seinem Bruch mit der Familiengemeinschaft kein Recht mehr, sich Sohn zu nennen. Er hatte das Sohnesgewand zurücklassen müssen. Er war tot für die Familie, er galt nicht mehr als Sohn. Und der Vater demonstriert ganz öffentlich, dieser Junge ist mein Sohn. Ich setze ihn in die Sohnesrechte wieder ein. Und deshalb dieses erste Kleid. Nee, was ist denn für heute das erste Kleid, das Kleid der Sohnschaft? Es ist nicht ein dürftiges Geschenk, sondern gibt uns die Fülle. Und ich greife da gerne auf Psalm 103, 1-7 zurück. Er heilt die Gebrechen, er vergibt die Sünde, er heilt die Gebrechen, er erlöst aus der Grube des Todes, er krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, er schenkt mir neues Leben, er schafft mir seine Gerechtigkeit, er gibt Einblick und Durchblick in sein Wort. 7. Die Zahl der Fülle. Ja, bei dem Ring handelt es sich nicht um ein Schmuckstück. Also solches Denken ist dem Orientalen fremd. Der Ring ist das Vollmachtzeichen in meinem Haushalt. Der Herrscher übergibt seinem Sohn zum Zeichen der Mitherrschaft einen Ring, einen Siegelring. Der Sohn darf nun als Teilhaber in Vollmacht des Vaters handeln. Er ist berechtigt, Anweisungen und Befehle zu geben. Er ist berechtigt zum vollmächtigen Dienst im Bereich des väterlichen Anwesens. Das ist ein juristischer Akt. Das ist kein Überschwang der väterlichen Gefühle. Dieser Rechtsakt soll die Gründlichkeit zeigen, mit der sein Vater das neue Verhältnis mit seinem heimgekehrten Kind festmacht. Wie zeigt Gott mir dieses neue Verhältnis mit ihm? Indem er mir in Galater 5, 22 die Frucht des Geistes schenkt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und wenn ein Gast in ein orientalisches Haus tritt, zieht er die Schuhe aus. Nicht, weil sie schmutzig sind, sondern weil die orientalische Rechtsauffassung heißt, was ich mit meinen Schuhen betreten darf, darauf habe ich Besitzanrecht. Der Gast will also mit dem Schuhe ausziehen, seine Höflichkeit, seinen Respekt zeigen. Hier habe ich nicht das Besitzrecht, sondern du hast es. Der Platz gehört dir. Ja, versteht ihr? Es geht hier gar nicht um die Sorge um die Gesundheit des Sohnes, der doch beim Barfußlaufen seine Füße kaputt gemacht hat. Es geht auch hier um einen Rechtsgrundsatz. Du sollst wieder in dein Besitzrecht über Grund und Boden eingesetzt werden. Du bist ganz und gar mein Sohn. Ja, der Kuss des Vaters zwischen Vater und Sohn, den hat keiner gesehen. aber durch das erste Kleid wird deutlich, du bist ganz und gar Sohn. Der Ring gibt dir die Vollmacht, in meinem Namen zu handeln. Die Schuhe setzen dich in das Besitzrecht ein. Das sechste. Ja, wozu noch das Fest, Vater? Ja, das ist doch wohl die Spitze der Unmöglichkeiten. Ne, und wir sehen das ja schon daran, dass der Vater die Menschen auffordern muss, ey, nun seid doch mal endlich fröhlich. Worte dieser Vater seine Gedanken. Unmöglich. Aber typisch, ne, für alte Leute. Man wartet doch erst ein wenig ab, ob es sich nicht nur, ob es nicht nur Strohfeuer ist. Wir müssen doch erst mal sehen, wie der junge Kerl sich entwickelt. Wer weiß, ob er nicht wieder rückfällig wird. Zuzutrauen ist ihm schon, dass er wieder ausflippt. Man weiß doch, wie unzuverlässig solche religiösen Aha-Erlebnisse sind. Ne? Wie viele nach kurzer Zeit wieder weg vom Fenster waren. Also es geht hier doch gar nicht darum, dass der Vater so naiv ist, dass er die Gefahren nicht abschätzen kann. Der Vater ist doch nicht blöd. Er will nur, dass seine Vaterliebe und Vaterfreude in keiner Weise eingeschränkt ist durch Misstrauen. Die Festfreude des Vaters tut dem Sohn gut. Sie macht die Heimkehr endgültig und sicher. Sie hat einen stabilisierenden Charakter. Ne, es ist keine Unmöglichkeit, dass der Vater den Zustand des Sohnes herausstellt. Er war erledigt. Er war tot. Für die Familie. Hier geht es doch nicht um eine gefühlvolle Rede. Nochmal, hier geht es um juristische Aussagen. Um Gottes Recht. Der Sohn hat kein Recht mehr. Er hat jeden Anspruch verspielt. Er war rechtlos. Er kehrt heim als Abgetrennter, als ein Toter, wenn er gegen alles Recht und gegen alle Sitte wieder in den vollen Sohnestand eingesetzt wird, dann ist das eine Totenauferweckung. Noch was zum Fest. Der Vater hätte auch nach der Einkleidung sagen können, schön, nun haben wir den Leuten bekundet, dass er wieder da bist. Geh auf dein Zimmer, nimm ein Bad, lass dir die Haare schneiden, zieh Arbeitskleidung an und dann lass uns was schaffen, damit die Leute sehen, du willst dich einbringen. Und ich denke, der Sohn wäre auch darüber sehr glücklich gewesen. Das wäre mehr gewesen, als er in seinen Träumen erwartet hat. Er wollte ja nur Gelegenheitsarbeiter sein. Aber Gott will deutlich machen, dass die Vergebung ein Fest und nahrhaft ist. Vergebung ist ja nicht nur ein Ausradieren der angeschriebenen Schulden, sodass wir auf Null sind, sondern Vergebung ist immer ein reich gedeckter Tisch. Dass man keine Schulden hat, davon kann man nicht leben. Das reicht nicht. Es muss auch noch auf dem Tisch stehen zum Zulang. Und Gott lädt uns an einen Tisch, der reich mit nahrhaften Dingen gedeckt ist. Er hat eine Menge Geschenke für uns bereit. Alles vom Feinsten und Besten. Ne, wenn ich das Bild auf unseren Alltag übertrage, dann meint es, Vergebung verändert den Geschmack meines Lebens. Ich entdecke darin die Aufgabe, die Gott mir stellt. Meine Gesundheit, meine Lebenskraft, meine Fantasie, meine Möglichkeiten und auch meine Unmöglichkeiten, etwas zu bewirken und zu gestalten. Die Freude, mit denen ich jeden Tag sprechen kann, das gute Essen, die Gespräche, die mir helfen und so und so und so weiter. Mein Leben ist in Gottes Hand. Und alles sind kostbare Geschenke aus der Hand meines Vaters, die er mir Tag und für Tag gibt. So, siebtens, endlich die Schlusssätze. Also jetzt könnt ihr so langsam aufwachen. Vergebung bedeutet ja nicht nur, dass die Schulden getilgt sind, dass man von vorne anfangen darf, sondern Vergebung stellt die Beziehung zu Gott auf eine feste Grundlage. Sie schenkt uns den ganzen Reichtum Gottes. Wir sind plötzlich Gottes Teilhaber. Wir haben Verfügungsrecht und Gott möchte, dass wir seinen ganzen Reichtum in Anspruch nehmen. Das heißt, wir sind von unserer Stellung zu Gott heilig, gerecht und vollkommen. Da flippen manchmal manchen Leuten die Schuhe aus, aber so ist das nun mal. Juristisch. Ein juristischer Akt, nicht hier Herzschmerz. Da können wir uns gleich verabschieden. Ja, zum Reichtum gehört auch die Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes. Viele wollen Söhne und Gott, Töchter Gottes sein und leben wie die Tagelöhner und Diebe, als gehöre ihnen das, was sie geschenkt bekommen haben, alles nicht, als müssten sie sich irgendwie doch noch was verdienen oder erkämpfen. Gott will von uns unsere Schuld, unser Leben und unsere Gaben. Wir dürfen seine Fülle in Anspruch nehmen zum Dienst für ihn und untereinander und zum Leben in Dankbarkeit. Amen.